Nicht nur die Entwicklung der Versfüße und der dann bekannten Vers- und Strophen- und Gedichtmaße lässt sich ableiten aus diesem idealtypischen Uranfang, sondern noch ein anderer und viel weniger mächtiger Zweig des prosodischen Stammbaums. Und dieser kleine Seitentrieb besteht im Zählen von tatsächlich nichts als Silben, nämlich in einer rein silbenmetrischen und alle fußmetrischen Über- und Unterordnungen meidenden Ordnung. Georg Rodolf, nicht Rudolf, Rodolf Weckerlin hat sie vor ziemlich genau 400 Jahren in die deutsche Prosodie eingeführt, Ruhm seinem Angedenken. Er tat das getrieben von dem Bemühen der im Meistersang erstarrten oder durchs Knittelgestrüpp irrenden deutschen Dichtung eine Verssprache zu verschaffen, wie sie in den Ländern Petrarkas oder Ronsards längst in Gebrauch war. Da aber kurz darauf Martin Opitz sein Buch von der deutschen Poeterei schrieb und damit einen die Jahrhunderte durchschlagenden Erfolg hatte, geriet Weckerlins Pionierversuch weithin ebenso in Vergessenheit wie sein Urheber selbst, dem wir im Übrigen auch die Etablierung des Sonetts in unserer Sprache verdanken. Also, wie sieht der Seitentrieb aus? Ein Vers sei, so hat Weckerlin im Gefolge seiner romanischen Lehrer mit genialer Einfachheit erklärt, ein Vers sei, was eine bestimmte Zahl von Silben enthalte, mehr nicht. Das war's. Deutsche Endekasyllabi, das ist alles. Sicher, es klingt merkwürdig in unseren Ohren, wenn Verse wie die folgenden vorgelesen werden, in denen Weckerlin dem dichtenden Deutschland selbstbewusst klar machen will, dass es dank ihm nun endlich mit den Nachbarn mithalten könne. Nein, es ist nicht mehr Not mit welsch vermischter Sprach der Ausländer Wollust und Freuden zu erzählen. Das hört sich metrisch fremd an? Eben. Aber es ist unser Fehler, nicht derjenige der Verse, wenn wir das Opitzsche Regelwerk im Kopf und im Ohr, den Vortrag der Verse nur entweder als tonbeugend empfinden, der Ausländer wohl Lust und Freuden zu erzählen, oder als einfach unpoetisch. Eine Alternative ist das, die Weckerlin selbst vermutlich gar nicht begriffen hätte, mit seiner Poesie, die zwischen Prosa und Metrum die Schwebe hält. Am Rande bemerkt, in Klammern, dass führende europäische Diplomaten, die Weckerlin und Opitz ja in erster Linie waren, im Dreißigjährigen Krieg nichts Besseres zu tun hatten, als sich den Kopf über Probleme der Prosodie zu zerbrechen. Das gibt auf ganz andere, aber nicht weniger eindringliche Weise als die Poetiken Schklowskis oder Inger Christensens eine Ahnung davon, was mit solchen Kunstverfahren in Rede stehen kann. Denn hier geht es um Krieg und Frieden, um Leben und Tod. Auf die Frage, wie der in Territorien und Konfessionen mörderisch zerrissenen Nation eine gemeinsame Sprache zu schaffen wäre, als Bedingung der Möglichkeit ihrer Kommunikation. Auf diese Frage antwortet der Diplomat Opitz, welterfahren und begeisterungsfähig, indem sie zuerst eine verbindende Dichtungssprache besitzt. Und das wiederum heißt zuerst, nüchtern betrachtet, eine handhabbare Prosodie. Weil Opitz im Ernst seine Metrik als Friedenspolitik begreift, wird dieser Ireniker inmitten der Widerwärtigkeit des Krieges, über die er schrieb, zum Lehrer von der deutschen Poeterei. Sein Frieden beginnt mit dem Prinzip der Alternation und mit dem Prinzip der Annäherung von Wortakzent und Versakzent. So leicht können ästhetische Träumereien und pragmatische Vernunft Hand in Hand gehen. Ende der Zwischenbemerkung. Denken Sie jetzt bitte nicht, das sei alles bloße Gelehrsamkeit, Literaturgeschichte, uneinholbar ferner Epochen. Man muss den Bogen weit zurückziehen, wenn der Pfeil weit fliegen soll. Wiedergelesen mit den Augen eines gegenwärtigen Lyrikers könnte Weckerlin als Held eines Aufbruchs erscheinen, von dem er gar nicht wissen konnte. Was in der ausgehenden Renaissance als erster Anlauf zu einer deutschen Poetik auf europäischem Niveau unternommen wurde, das ist auf dem Umweg über England und Amerika 4 Jahrhunderte später nach Deutschland zurückgekehrt, als Abwehr gegen Opitz und die Folgen. So haben in unseren Tagen jetzt die halb jambischen, halb prosaischen 7 und 10 Silbler, mit denen der Dichter Harald Hartung experimentiert, wie ein Weckerlin der Spätmoderne? Sie haben der deutschen Poeterei eine zugleich frei und gebunden wirkende Leichtigkeit wiedergewonnen. Was im frühen 17. Jahrhundert alsbald verworfen wurde als Missachtung deutscher Sprachausspracheregeln und ersetzt wurde durch die strikte Alternation, die so gern und leicht leiert, die das bloße Zählbare nun auch noch angenehm hörbar machen sollte, das erweist sich zu Beginn unseres 21. Jahrhunderts als einfachste und unaufdringlichste Form der Verfremdung, die unserer Verssprache möglich ist. Leicht übersehbar, selbst für aufmerksame Leser, erzeugt sie eine unmerkliche Ordnung des Textes, die nicht umgehend ins vertraute Versraster fällt, deren prosaische Alltäglichkeit aber gleichwohl einem Verfahrensprinzip folgt, dem nämlich, was Hartung mit Valerie und Orden die verborgene Regel nennt. Und sie besteht wie 1618 in nichts anderem als dem Zählen von Silben. Wer der gewohnten Pracht des schönen Klangs misstraut, wer es lieber etwas prosaischer hätte und doch in gebundener Rede, wer die Strenge der genauen Form und die Bescheidenheit des Stilus humilis gern üben will, ohne sie vorzuzeigen oder selbst zum Thema zu machen, der könnte hier ein neues Handwerk lernen. Wie in den mittelalterlichen Kirchen manche Schönheiten des Baus für die Kirchenbesucher gar nicht wahrnehmbar sein mussten, sondern dem Schöpfer allein oder denjenigen aufmerksamen Besuchern, die mit dem Wissen um diese Adressierung an den Schöpfer das Gebäude durchwanderten, so ist in der Unauffälligkeit des Silbengleichmaßes manchmal eine Schönheit anwesend, die kein flüchtiger Leser bemerken muss. Es gibt fast denselben Gedanken bei Valerie in den Cahiers, wo ihn Harald Hartung gefunden und woraus er ihn zitiert hat. Es komme nur darauf an, behauptet Valerie, dass der Form Bedingungen auferlegt würden, willkürliche, präzise von außen kommende, aber verborgene Bedingungen. Die Wirkung solcher Regeln vergleicht Valerie mit derjenigen eines unsichtbaren, aber wirksamen Kraftfelds. Wenn das Weckerlin gewusst hätte. Hören Sie als Beispiel nach Weckerlin Hartungs Gedicht über eine neutestamentliche Erzählung in 10-silbigen, nicht-opitzschen Versen. Wie Zachäus. Am Weg die Sykomore wächst schneller, als du hinaufgelangst auf diesen Baum, dich dem milden Mann zu empfehlen, der von der Menschenmenge erwartet wird. Sie werden auf den Falschen tippen, auf die Tiara oder das gelbe Trikot. Doch gesetzt, du tippst auf den Richtigen, da ist noch das Handicap mit dem Baum. Auch ist der Kühlschrank leer und kein Feuer unter dem Herd. Ich finde, die ganze Eindringlichkeit, die Sehnsucht und die Bitternis der Verse liegen in den solcher Art gezählten Silben, im Gleichmaß der 10 und im Abbruch der 4 letzten glaubenslosen Silben. Die nuancierteste Musik, das ist das Wunder, entspringt dem mechanischsten Verfahren, das auch zuverlässig alle falschen Töne meiden hilft in diesem unfrommen religiösen Gedicht. W.H. Auden und Sylvia Plath haben es vorgemacht, wie ja überhaupt das reine Silbenzählen in der angelsächsischen Poesie schon längst viel verbreiteter und gewöhnlicher gewesen ist als bei uns. In einem Land, in dem sich die schöne Widerständigkeit der poetischen Form nicht nur der Alltagsprosa erwehren muss, sondern immer noch der Übermacht des allgegenwärtigen Blankverses. Talking to Myself heißt ein spätes Gedicht Ordens, geschrieben 1971. Und der ruhige, gleichmäßige Tonfall, der im entschiedenen Gegensatz steht zu Whitmans Song of Myself, führt in 16 fünfversigen Strophen ein skeptisch prüfendes Selbstgespräch eines alternden Mannes. Es findet statt in der bukolischen Szenerie eines Frühlings in Österreich, die Stabilität, Natürlichkeit, Freiheit verheißt. Und so fängt es an. Spring this year in Austria started off benign. The heavens lucid, the air stable, the about sane to all feeders, vegetate and bestial. The deathless minerals look pleased with their regime, where what is not forbidden is compulsory. Mag sein, dass sich hier und da in diesem lang werdenden Gedicht auch etwas Blankvershaftes einstellt. Das geht wohl nicht anders. Es geht ungeplant. Aber konzentriert klingen diese Verse, ohne Anstrengung, gesammelt, ohne Zeitdruck, bewegt, ohne Eile. 12 Silben hat jeder, wie ein Alexandriner. 15 Strophen, 75 Verse lang, es sind genau 900 Silben. Aber nicht das mathematische Kunststück ist das Ziel, keine Zahlenmystik und keine verkleidete Symbolik, sondern nur dieses Tempo und dieser Ton. Gesichert durch den silbenmetrischen Abwehrzauber kann Orden lyrisch in Ruhe von sich selber reden, im Großformat, zwanglos und genau. Beiläufig und sehr lässig, nichts als die Silben zählen, verbindet er Intimität und Distanz, zaubert er ohne Hypnose und Suggestion, führt er sein rigoroses Selbstgespräch vor uns, den Zuhörern. Natürlich hat Orden dieses Verfahren in seinem reich instrumentierten Werk nicht ausschließlich geübt, sondern es abwechseln lassen mit Oden, Strophen und freien Versen, mit Hexametern, Oratorien und Liedstrophen, und zwar ohne je den Verdacht eklektischer Beliebigkeit zu wecken. Und natürlich ist das Verfahren auch bei ihm keineswegs ganz neu. Aber bei ihm hat es vielleicht zum ersten Mal in der Moderne die Würde und den Rang einer metrischen Kunst eigenen Rechts erreicht, die sich zur Nachahmung noch immer empfiehlt. Orden selbst scheint es für eine prosaischere Variante der romantischen Odendichtung gehalten zu haben. Jedenfalls kontrastiert er in einem spöttischen Vierzeiler den silbenzählenden Shelley mit dem akzentuierenden Guest. Man muss, das gehört zu den Running Gags dieser komischen Vierzeiler von Orden, die Namen verkehrt aussprechen, sonst reimt sich's nicht. Und der Vierzeiler lautet: Among the prosodists, busy was the syllable counting sissy. Guest, the accentual pest.